Die SPD steht und die Union wankt.
Die Regierung, die setzt jetzt bis zum Ende der Woche vor allem auf das Prinzip Hoffnung.
Arbeitsministerin Bärbel Baas, sie knüpft das Fortbestehen der schwarz-roten Koalition an eine erfolgreiche Abstimmung im Bundestag.
Am Freitag wird abgestimmt im Bundestag über das umstrittene Rentenpaket der Bundesregierung. Und seit Dienstagabend sieht es so aus, als seien doch noch gerade alle rechtzeitig an Bord.
Es ist zunächst nur ein Stimmungstest, aber die Mehrheit scheint zu stehen. Damit wäre dann eine Regierungskrise abgewendet.
Zumindest bei einer Probeabstimmung der Unionsfraktion, in der haben genug Abgeordnete für das umstrittene Rentenpaket gestimmt, auch aus der jungen Gruppe. Die ist aber inhaltlich weiter gegen das Rentenpaket. Sie findet, dass die Bundesregierung ganz schön teure Versprechen macht. Zu teure Versprechen. Jan-Peter Bartels aus dem ARD-Hauptstadtstudio, der kennt sich mit der Rente ziemlich gut aus. Mit ihm schauen wir heute auf die Details. Woran stören sich die jungen Unionsabgeordneten genau? Und wie sicher ist die Rente in Deutschland noch? Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Elena Kuch. Heute ist Mittwoch, der 3. Dezember. Hallo Jan-Peter, schön, dass du bei uns bist.
Hallo. Da gab es diesen Schlüsselmoment, den ich sehe in der ganzen Geschichte. Das war auf dem Deutschlandtag der Jungen Union Mitte November. Da ist der Bundeskanzler Merz dabei gewesen.
Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, lieber Friedrich, herzlich willkommen bei der Jungen Union auf dem Deutschlandtag in Rust.
Und ich erinnere mich. Und da ist etwas passiert, was so ein bisschen die Dinge verändert hat für die Jungen Union. Vielleicht einen kleinen Schritt zur Seite. Wenn Friedrich Merz auf den Deutschlandtag ging in der Vergangenheit, dann war das für ihn immer ein Heimspiel. Also die Junge Union war begeistert von Friedrich Merz. Die Junge Union hat ganz doll dazu beigetragen, dass Merz überhaupt Parteivorsitzender und Kanzler geworden ist. Die sind mit T-Shirts rumgelaufen, wo hinten drauf Merz draufsteht. Merz war wirklich für die ein Idol. Und das ist definitiv gekippt auf diesem Deutschlandtag. Und der Moment war eben so, dass die JU-Delegierten Merz vorgerechnet haben, dieses Rentenpaket, was ihr da plant, das machen wir mit bis 2031, aber danach wird uns das zu teuer. Das kostet dann 120 Milliarden in den darauf folgenden 10 Jahren und das bindet uns die Hände. Wir wollen mit dem Geld, wenn wir mal so weit sind, noch was machen. Und ihr baut das jetzt alles schon fest, das wollen wir nicht. Und es gibt ja immer eine Befragung bei diesen Parteitagen.
Ich bleib mal da vorne.
Und da kamen einige sehr harte Fragen. Zum Beispiel fragte eine Delegierte:
Herr Bundeskanzler, vielen Dank, dass Sie heute da sind. Ich würde gerne von Ihnen wissen, was spricht denn inhaltlich für 120 Milliarden Euro, für dieses 120 Milliarden Euro-Paket? Vielen Dank.
Und seine Reaktion, die hat alle total überrascht.
Ich will Ihnen die Antwort gerne sagen. Gar nichts spricht dafür.
Es brandete sofort Applaus auf und teilweise warfen sie die Hände in die Höhe und man sah förmlich in den Gesichtern, wie sie dachten, na endlich, wenn gar nichts dafür spricht, ist auch völlig klar, dass das alles für die Katz ist und dass Merz auf unserer Seite ist, aus Sicht der JU. Aber am Ende war das gar nicht so, denn Merz hat dann noch weitergesprochen.
Ich sage Ihnen voraus, diese Berechnungen werden sich als unzutreffend erweisen, weil wir Reformen machen, die es vermeiden. Und deswegen bleibt meine Antwort auf Ihre Frage. Gar nichts spricht dafür, dass diese Belastung auf die junge Generation zusätzlich zukommt. Gar nichts.
Und das ist eine Argumentation, die haben wir vorher auch schon von der SPD gehört. Und das war natürlich eine Sache, die viele in der JU, in der Jungen Union, die denen wirklich wehgetan hat, weil die ihren Kanzler, ihr Idol, den sie so ein bisschen ihrem Gefühl nach dahingetragen hatten in die Position, wo er jetzt ist, dass der ihnen mit SPD-Sprech gegenübertritt. Also das war ein Moment, wo so ein bisschen eine Entfremdung stattgefunden hat.
Und deshalb spricht sich jetzt diese junge Gruppe der Union weiter dagegen aus, trotz der Probeabstimmung?
Die junge Gruppe ist deswegen jetzt so klar in ihrer Position. Also es ist so, dass Politik ist ja immer auch eine Frage des Vertrauens. Wenn mir jemand sagt, stimm da erstmal zu, wir ändern das später noch, dann kann ich dem vertrauen und sagen, ich stimme hier zu und das wird schon werden. Aber ich glaube, dass dieses Vertrauen bei der jungen Gruppe nicht mehr da ist. Die zweifeln an dem, was der Kanzler tun wird und deswegen trauen sie der Sache nicht und deswegen bin ich sehr gespannt, wie das am Ende ausgehen wird.
Ich habe aber das Gefühl, seitdem ich Nachrichten gucke, wird in der Politik über die Rente gestritten. Es ist ein Thema, das macht auch ganz vielen Wählerinnen und Wählern total viel Angst. Sie haben Angst davor, im Alter nicht genug Geld zu haben. Und es ist irgendwie immer die Frage im Raum, wie kann der Staat die Rente sichern und absichern, dass wir alle, auch die jüngere Generation, in Zukunft genug Rente haben. Bevor wir so richtig mit dem Deep Dive in die Rente loslegen, kannst du einmal sagen, wie ist das Rentensystem gerade aufgestellt?
Also diese Diskussion in der Tat, an die erinnere ich mich auch, seit ich denken kann, ich weiß noch, mein erster Nebenjob nach dem Abitur, da habe ich auch irgendwie überlegt, wie kann ich es vermeiden, in das Rentensystem einzuzahlen, weil das bringt ja sowieso nichts, ich kriege ja nie was raus. Das war einer der Gründe, warum ich mich heute mit dem Thema so ausgiebig beschäftige. Kritiker der ganzen Sache sagen, dass das Verhältnis zwischen Beitragszahlern und Rentnern sich krass verändert hat und dass das für die Zukunft ein Riesensprengsatz wird. Und zwar ist es so, in den 60er Jahren war das Verhältnis zwischen allen Arbeitnehmern und Rentnern noch etwa 6:1 umgerechnet. Also 6 Arbeitnehmer haben einen Rentner finanziert und die Kritiker sagen jetzt, inzwischen ist es 2:1 und das wird ja immer schlimmer, das System kippt, wir müssen was tun. Und wie das halt so ist, man kann das immer auch anders sehen. Also meine alte Mathelehrerin Frau van Thiel, die hat immer gesagt, trau keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Und so ein bisschen ist es hier auch. Die Zahlen sind zwar richtig, aber es kommt sehr drauf an, wie man drauf guckt. Zum Beispiel ist es so, wenn man auf alle Arbeitnehmer guckt und die allen Rentnern gegenüberstellt, dann rechnet man ja überhaupt nicht ein, dass von diesen Arbeitnehmern gar nicht alle in das Rentensystem einzahlen. Da sind vielleicht auch Ärzte dabei, die in ihr privates Versorgungswerk einzahlen oder ähnliches. Also eigentlich gar nichts beitragen in dem Sinne, wenn man mal auf das große Ganze guckt. Und auf der anderen Seite sind da auch Rentner dabei, die vielleicht nur wenige Jahre eingezahlt haben und dann Beamte wurden. Das heißt, die kriegen eigentlich eine Pension und nur eine ganz kleine Rente. Will heißen, die belasten sozusagen das System nicht so stark, in Anführungsstrichen. Ich will damit sagen, man merkt schon, da sind Unschärfen drin in diesem System, die, wenn man das so generell betrachtet, 6:1, großes Problem, weil jetzt nur noch 2:1, die man irgendwie versuchen muss, genauer auszurechnen, um ein konkreteres Verständnis zu bekommen, wie groß das Problem ist und wann es sich verschärft und in welchem Ausmaß. Wenn man mal etwa berechnet, so grob über den Daumen gepeilt, was jemand, der einen Durchschnittsverdienst hat, 50.500 sind das aktuell im Jahr, dann zahlt man etwa 10.000 Euro in die Rentenkasse ein, zusammen mit dem Arbeitgeber. Und auf der anderen Seite ist der sogenannte Durchschnittsrentner, der bekommt etwa 22.000 Euro grob gerundet im Jahr raus. Dann merkt man, es braucht so 2,2 Beitragszahler, um einen Rentner zu finanzieren. Und das ist auch gerade in der Waage. Also insofern läuft das noch okay. Das Problem ist nur, das Verhältnis wird sich in den nächsten Jahren rapide verschlechtern. Und deswegen wäre jetzt der Moment, was zu tun.
Warum wird sich das rapide verschlechtern?
Vereinfacht gesagt, wir leben immer länger, was ja schön ist. Das führt zum Beispiel dazu, dass die Menschen im Schnitt heute 20 Jahre ihre Rente genießen können, wo es in den 50er Jahren nur 10 Jahre waren. Das führt aber dazu, dass es immer mehr Rentner gibt. Und deswegen 2045, bis dahin hat die Rentenversicherung mal hochgerechnet, wird es wahrscheinlich so aussehen, dass es bereinigt 1,74 Beitragszahler pro Rentner gibt. Und da merkt man schon, dann funktioniert das nicht mehr. Dann können diese Beitragszahler eben nicht mehr einen Rentner finanzieren. Bedeutet, entweder die Beiträge müssen steigen, damit die Arbeiten mehr einzahlen. Es ist ja ein Umlagesystem. Das, was eingezahlt wird, wird ausgezahlt an die Rentner. Oder eben man muss die Renten festzurren, damit das System in der Balance bleibt. Also man kann die Renten nicht kürzen, das ist ganz wichtig. Man kann aber dafür sorgen, dass sie weniger stark steigen. Und dann sinkt aber die Kaufkraft natürlich langfristig.
Können wir das mal so ein bisschen anschaulicher machen und so zwei Figuren entwerfen? Also ich stelle mir mal so vor, wir nehmen mal so einen richtigen Babyboomer und wir nennen ihn Thomas. Der ist 1960 geboren worden, hat immer sein ganzes Berufsleben lang so durchschnittlich verdient, ist Versicherungskaufmann, geht nächstes Jahr in Rente. Und dann nehmen wir einen Millennial wie mich, Mila, die ist 35, hat den gleichen Job, verdient auch durchschnittlich, wird jetzt auch so in den nächsten Jahrzehnten bis zu ihrer Rente verdienen. Was bekommt Thomas am Ende bei seiner Rente raus und wo könnte das bei Mila liegen, wenn sie 2057 in Rente geht?
Ich fange vielleicht mal so an. Das Rentensystem ist ja so ein bisschen wie das Abitur. Man sammelt also Punkte und je nachdem, wie viel man einzahlt und dann je mehr Punkte man hat, umso höher ist die Rente am Ende. Also wenn Thomas 45 Jahre den durchschnittlichen Jahreslohn verdient hat, bekommt er 45 Rentenpunkte. Einer dieser Rentenpunkte ist 40 Euro wert und damit liegt seine Rente bei Pi mal Daumen 1.800 Euro im Monat.
Wie viel ein Rentenpunkt wert ist, das ändert sich jedes Jahr, weil sich ja auch das Durchschnittseinkommen ändert. Dieses Jahr sind es 40 Euro, die ich für einen Rentenpunkt bekomme. Letztes Jahr waren es noch 39.
Genau, richtig. Und Mila hat das Problem, dass es für die noch keine Prognose der Rentenversicherung gibt, einfach weil das so lang in der Zukunft ist. Da sagt die Rentenversicherung, naja, das ist schon, also da gibt es so viele Variablen, wie entwickelt sich die Wirtschaft, was gibt es für politische Veränderungen in dem System, das kann man nicht genau genug voraussagen. Also habe ich mal geguckt, was sagen denn Institute? Die trauen sich. Die Wissenschaftler sagen, wir müssen ja irgendwie mal gucken, wie könnte das weitergehen. Also nehmen wir einfach mal Sachen an, auch wenn das alles nicht so zuverlässig ist. Und dann kann man ja mal gucken, da gibt's immer arbeitnehmernahe Institute und arbeitgebernahe Institute. Das arbeitnehmernahe Institut schätzt für 2050 ein Rentenniveau von etwa 45%. Da ist jetzt schwer sozusagen eine konkrete Summe zu nennen, aber von der Kaufkraft her wären das dann etwa 94% von dem, was es heute gibt. Und die arbeitgebernahen Institute sagen, naja, das Rentenniveau wird 2050 etwa bei 41% liegen. Hört sich erstmal ganz schlimm an, wären umgerechnet etwa 85% von dem, was es heute an Rente gibt.
Also das Rentenniveau wird sinken, das ist schon mal klar. Momentan liegt es bei 48% des Durchschnittseinkommens. Mila wird entsprechend im Verhältnis zu dem, was sie bis zur Rente verdient hat, auf jeden Fall weniger Rente bekommen als Thomas. Egal, welches Institut jetzt näher dran liegt mit seiner Prognose. Warum ist denn das so? Wegen der Inflation?
Wegen der Inflation, genau. Und weil tatsächlich die Renten eben dann nicht so stark erhöht werden, dass es mit den Löhnen der Arbeitnehmer Schritt hält. Weil das ist ja quasi immer ein Vergleich zu dem, was hat ein Arbeitnehmer.
Aber das klingt ja so, als ob das System, so wie es gerade aufgestellt ist, für die jüngere Generation, also für Mila, nicht so richtig gerecht ist. Und auch die Wirtschaftsweisen, die warnen ja auch und sagen, das Rentensystem, das muss reformiert werden, das ist alles so nicht mehr haltbar. Ist es nicht bei diesen Zahlen nachvollziehbar, dass da jetzt grundlegend etwas geändert werden muss?
Wir sind gerade in einer Situation, wo ich das Gefühl habe, dass alle aus ihrem durchaus gut gemeinten Interesse auf das System einprügeln. Unterm Strich ist irgendwie das Gefühl, dass der Mensch beim Zuhören bekommt, das System wird morgen kollabieren, alles ist schlecht. Aber so ist es ja gar nicht. Also wenn man auf das deutsche Rentensystem guckt, dann das gibt's ja quasi seit Bismarck. Also als das aus der Taufe gehoben wurde, das war 1889, da gibt's ganz tolle Mitschriften von den Debatten, die damals im deutschen Parlament gehalten wurden. Also da sagen die Sozialdemokraten sowas wie, eine Sozialreform kann man mit zugeknöpften Taschen nicht machen, tut endlich den Beutel auf. Und im Prinzip ist ja das Gleiche, was die SPD heute sagt und die junge Gruppe vertritt so ein bisschen die Gegenposition. Also man muss sagen, das hat zwei Weltkriege überlebt, mehrere Wirtschaftskrisen. Die haben im Prinzip nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs innerhalb von Wochen angefangen, wieder Renten auszuzahlen. Ich würde durchaus dem deutschen Rentensystem da mehr vertrauen, als das vielleicht aktuell gefühlsmäßig bei vielen der Fall ist. Bei der Richtung sind sich alle einig, das Verhältnis zwischen Beitragszahlern und Rentnern wird immer schlechter. Aber wie schlimm es wird, da gibt es durchaus unterschiedliche Aufforderungen. Und im Prinzip ist deshalb auch die, ich sag mal, die Schärfe, mit der die verschiedenen Parteien reformieren wollen, unterschiedlich. Die SPD sieht nicht die Notwendigkeit, gleich alles total zu verändern, sondern sieht eher die Notwendigkeit, so Feinjustierungen vorzunehmen. Und dann gibt es andere Parteien, die möchten am liebsten ein komplett neues System dahinstellen.
Aber es gibt ja ein ganz grundlegendes Problem mit dem Rentensystem. Welches ist das?
Meiner Meinung nach ist das grundlegende Problem bei dem Rentensystem, dass es eigentlich nicht dazu gedacht ist, die gesetzliche Rente in Deutschland, dass sie allein zum Leben reicht. Also es war immer der Gedanke, man braucht eigentlich noch einen anderen Baustein, um wirklich das wieder zu erreichen, was man vorher so grob verdient hat. Und ich glaube, dass einfach die Einstellung, die Rente allein reicht nicht, dem System zu viel Verantwortung auflädt. Das ist aber das, was zum Beispiel die SPD jetzt macht, weil die einfach sagt, naja, es gibt ganz viele Leute, die haben nur die gesetzliche Rente im Alter. Im Osten 74%, im Westen etwa 50%. Und was machen wir mit denen? Bei denen muss doch das Geld schließlich in der Rente auch noch dazu reichen, dass sie sich wohlfühlen in unserem Land.
Also die Erwartungen sind sehr, sehr hoch an die gesetzliche Rente.
Richtig, am Ende ist es halt Mathematik. Wer nicht viel einzahlt, sammelt nicht viele Punkte und bekommt auch nicht viel raus. Also Männer bekommen in Deutschland durchschnittlich 1.340 Euro Rente. Das ist jetzt der Wert für die, die 2024 in Rente gegangen sind. Und bei Frauen sind es 981 Euro. Und da sagt die SPD, das ist viel zu wenig. Das ist aber nur die durchschnittliche Rente. Es gibt ja ganz viele sehr kleine Renten von Menschen, die nicht viel gearbeitet haben, die das nach unten drücken. Das heißt, wer lang gearbeitet hat, da sind die durchschnittlichen Renten durchaus höher. Aber die politische Diskussion, die dreht sich halt sehr um die durchschnittliche Rente und um die, die wenig eingezahlt haben. Und da wird halt gesagt, wir müssen da noch was drauflegen. Das ist aber eigentlich die Aufgabe des Sozialsystems und nicht die Aufgabe der Rentenversicherung. Und da ist halt die Frage, wer zahlt dafür? Sollen die, die jetzt Beiträge zahlen, dafür aufkommen, dass politisch bestimmte Dinge gewollt sind, wie die Mütterrente, wie zum Beispiel die Rente mit 63, die Aufwertung der Ostrenten, wie zum Beispiel, dass Arbeitslosigkeit und Ausbildungszeiten angerechnet werden, oder zahlt das jemand anders? Und aktuell hat man so ein Mischsystem. Ein Teil zahlt der Staat, das sind die sogenannten versicherungsfremden Leistungen, und ein Teil übernehmen eben die Beitragszahler. Also es gibt ja immer diese irre Summe, die da genannt wird, die der deutsche Staat pro Jahr an die deutsche Rentenversicherung überweist.
Für den staatlichen Rentenzuschuss werden im kommenden Jahr über 33% aller Steuereinnahmen benötigt. Die Rentenkasse erhält somit 127,8 Milliarden Euro, finanziert vom Steuerzahler.
Und wenn man die deutsche Rentenversicherung fragt, dann sagt die ja. Aber es gibt inzwischen so viele versicherungsfremde Leistungen, dass wir eigentlich 40 Milliarden Euro mehr bekommen müssten vom deutschen Staat, um das alles auszugleichen.
Also einerseits geht es in der Debatte um die Rente von den Menschen, die jetzt gerade in Rente gehen. Also darum, dass die genug haben. Da gibt Deutschland heute schon extrem viel Geld aus. Und andererseits geht es um Menschen wie Mila, die erst in mehr als 20 Jahren in Rente gehen und mit verhältnismäßig weniger Rente rechnen müssen. Die Union und die SPD, die hatten sich ja aber eigentlich schon auf ein Rentenpaket geeinigt. Noch bevor der Streit mit dieser jungen Gruppe der Unionsabgeordneten ausgebrochen ist, was war da der Deal?
In der Politik ist ja das Prinzip immer, gibst du mir, gebe ich dir. Und am besten machen wir es auch gleichzeitig, damit keiner den anderen über den Tisch zieht. Und in diesem Fall wurde so ein Paket geschnürt, in dem mehrere Reformen miteinander verknüpft wurden. Also da war zum einen die Haltelinie, da war zum anderen die Mütterrente, die vor allem die CSU wollte. Da ist die Aktivrente, das ist so eine Steuervergünstigung für Rentner. Die bekommen 2000 Euro pro Monat zusätzlichen Steuerfreibetrag, damit mehr Rentner länger arbeiten. Und dann gehört da noch die Frühstartrente und eine leichte Veränderung bei den Betriebsrenten mit dazu. Das sind so Projekte, die zusammengeschnürt wurden und die jetzt eben quasi alle auf Halt gestellt sind wegen der Diskussion über die Haltelinie.
Kannst du noch mal kurz erklären, was ist diese Haltelinie?
Also bei der Haltelinie geht es auch wieder um das sogenannte Rentenniveau. Vielleicht mache ich da einen kleinen Exkurs. Also bei dem Rentenniveau handelt es sich nicht um das, was man selbst später mal als Rente bekommt. Also ich kann nicht hingehen und sagen, Rentenniveau ist 48%, ich bekomme später 48% meines jetzigen Gehaltes, sondern dahinter steckt eine komplizierte Rechnung mit einem fiktiven Eckrentner. Das ist jemand, der 45 Jahre exakt den Durchschnittslohn eingezahlt hat und der bekommt dann 48% vom jetzigen Durchschnittslohn als Rente, wenn er in Rente geht. Jetzt ist es so, dass das Rentenniveau in den nächsten Jahren sinken wird. Das ist das Werk des sogenannten Nachhaltigkeitsfaktors, der sozusagen sagt, wenn es weniger Arbeitnehmer gibt, dann frieren wir die Erhöhung so ein bisschen ein der Renten, damit das so ein bisschen ausgeglichen wird. Dann zahlen nicht nur die Jungen, die arbeiten, die Zeche, sondern es zahlen auch die Älteren ein bisschen mit, indem sie auf einen Teil ihrer Rentenerhöhung verzichten. Und das würde losgehen 2029. Da fällt das Rentenniveau erstmals unter 48% in den nächsten Jahren. Und die SPD sagt jetzt halt, das war eins ihrer Wahlkampfversprechen, wir nageln das fest bei 48% und wenn was fehlt, dann muss das halt der Staat dazugeben, damit es weder Beitragszahler noch die Rentner bezahlen müssen. Und jetzt sagt die Junge Union, ja Moment, das bis 2031 machen wir alles mit. Das kostet zwar bis dahin schon viel Geld, aber wir finden das auch wichtig. Nur im Koalitionsvertrag ist ja gar nicht festgelegt, wie es nach 2031 weitergeht. Da sagt die SPD, kein Problem, dann greift der Nachhaltigkeitsfaktor wieder, dann geht das Rentenniveau runter, aber wir fangen natürlich bei 48% an, weil wir haben es ja jetzt festgenagelt bis 2031.
Und was ist die Position der Jungen Union?
Die sagt, ja Moment, wir haben das Rentenniveau jetzt bis 2031 festgenagelt, gut und schön, aber danach geht's da weiter, wo wir wären, ohne die Haltelinie, also bei 47%, also ein Prozentpunkt niedriger. Als wäre vorher nichts passiert. Weil dieser Unterschied, dieser eine Prozentpunkt, der macht in den nächsten 10 Jahren etwa 120 Milliarden Kosten aus, die eben der Staat dann in das Rentensystem zusätzlich einzahlen muss. Und da sagt eben die junge Gruppe, das ist so viel Geld, wir können das für Bildung, für Schulen, für andere Projekte verwenden. Warum müssen wir jetzt schon entscheiden, dass das in das Rentensystem fließen soll? Das schränkt den Bewegungsspielraum der zukünftigen Generationen ein und das finden wir falsch.
Du hast ja eben gesagt, das Rentensystem, das ist gar nicht so richtig kaputt. Aber es klingt ja schon so, als würde es sich an einem Kipppunkt befinden. Welche Reform braucht es denn, damit das System auch in Zukunft gut funktionieren kann?
Also ich würde sagen, vielleicht das Rentensystem ist nicht kaputt, aber es kränkelt. So könnte man das sagen. Und die Frage ist jetzt, was wäre die beste Medizin? Darum gibt es ja sehr viel Streit. Es wird jetzt eine Rentenkommission geben, die das diskutieren soll. Da steht auch im Koalitionsvertrag, dass die eingesetzt werden soll. Und das ist auch einer der Gründe, warum die Junge Union so empört ist. Weil die sagen halt, wenn doch eh Experten diskutieren sollen, was die besten Lösungen wären, warum machen wir dann jetzt ein Gesetz, ohne uns die Experten überhaupt anzuhören? Das macht ja gar keinen Sinn.
Haben Sie einen Punkt, oder?
Ja, ich finde, da haben Sie einen Punkt. Weil es ist ja wirklich schwer zu erklären, dass die hier ein Gesetz durch den Bundestag bringen, ein Rentenpaket, und dann setzen sie eine Kommission ein, die sich überlegt, wie man es besser machen könnte. Und dann, so hat das jetzt der Fraktionsvorsitzende Jens Spahn versprochen, macht man ein zweites Rentenpaket, wo man womöglich bestimmte Teile des ersten wieder korrigiert. Das klingt sehr aufwendig. Also nach dem Motto, ich update das Betriebssystem und danach bringe ich 10 Patches raus.
Es ist nicht so wahnsinnig intelligent, erst eine Reform durchzuführen und die in die falsche Richtung steuert und danach eine Rentenkommission einzusetzen.
Dass die Junge Union hier einen Punkt hat, das sagen auch Wissenschaftler, wie zum Beispiel der Chef des IFO-Instituts, Clemens Fuß.
Also mein Vorschlag wäre, erstmal die Rentenkommission einsetzen, nachdenken und dann die Rentenreform machen.
Welche Ideen gibt es denn, um das Rentensystem zu stabilisieren?
Also im Prinzip kann man an mehreren Faktoren schrauben. Man könnte sagen, man macht den Beitrag höher, man macht das Renteneintrittsalter höher, man macht eine zusätzliche Stütze durch ein kapitalgedecktes System, man verbessert die Betriebsrentensituation oder man macht eben einen Mix all dieser Vorschläge und guckt, dass man die Sachen, die viel kosten, zum Beispiel etwas abmildert. Also zum Beispiel aktuell die Frühverrentung kostet ja, wie gesagt, 13 Milliarden im Jahr. Wenn man die auslaufen lassen würde, dann hätte man quasi das Geld für die Stabilisierung von dem Rentensystem in den nächsten 15 Jahren, hätte man das ja schon in der Kasse. Und in der Tat wird es, glaube ich, fest eine Diskussion über die sogenannte Rente mit 63 geben. Denn ich sehe absolut das Argument, dass Menschen, die lange gearbeitet haben und die es gesundheitlich nicht mehr können, dass die in Rente gehen sollten und man die nicht zwingen darf, weiter zu arbeiten. Ist ja völlig selbstverständlich. Allein die Rente mit 63, die wird von vielen genutzt, denen es noch sehr gut geht. Und deswegen wird man da rangehen müssen, ist meine Einschätzung, und daran was schleifen. Und dann gibt's noch andere Punkte, über die man diskutieren kann. Zum Beispiel wird immer wieder überlegt, sollten die Beamten auch in die Rentenkasse einzahlen?
Eine Idee, von der ich auch schon öfter mal gehört habe, ist, in Deutschland gehen ja sehr viele Frauen, wenn sie mit ihren Partnern, Partnerinnen gemeinsam Kinder bekommen, in Elternzeit und steigen danach oft nur mit Teilzeit wieder ein. Wie wäre das denn, wenn die Vollzeit arbeiten würden? Würde das auch was ausmachen?
Das würde sogar sehr viel ausmachen. Und einer der Gründe, warum das Rentensystem in den letzten Jahren noch nicht stärker unter Druck gekommen ist, ist eben genau der, dass in den vergangenen 1 bis 2 Jahrzehnten sehr viele Frauen angefangen haben zu arbeiten. Also die Erwerbstätigenquote bei Frauen ist ganz stark hochgegangen und da könnte man natürlich auch noch mehr dran machen. Also wenn man mal in die letzten 20 Jahre etwa guckt, 2011 war die Voraussage, die Schätzung für das Jahr 2025, dass das Rentenniveau bei 46% liegen würde. Es liegt bei 48, also viel besser. Und dass wir einen Beitrag zahlen würden müssen, war die Voraussage von etwa 21%. Wir zahlen aktuell 18,6. Also das könnte man sagen, 2011 war eben die Erwartung, dass es dem System heute, 15 Jahre später, viel, viel schlechter geht, als es aktuell wirklich der Fall ist. Und dass das nicht der Fall ist, liegt daran, dass wir eine ganz tolle Wirtschaftsentwicklung hatten und dass eben viel mehr Frauen arbeiten und die Erwerbstätigenquote viel höher ist, als das vorausgesehen wurde, plus ein paar andere Faktoren. Und ja, insofern, da sieht man schon, was das Thema, wenn die Wirtschaft läuft und wenn politisch geguckt wird, wie können wir an den einzelnen Faktoren schrauben, dass man auch auf diese Art und Weise am Rentensystem viel machen kann. Es ist halt nur keine Garantie für die Zukunft und ich glaube, das allein wird auch nicht ausreichen, um den demografischen Wandel aufzufangen.
Jan Peter, wir haben jetzt viel über das Rentensystem gesprochen. Aus deiner Perspektive, wie sicher ist die gesetzliche Rente?
Also ich persönlich halte die gesetzliche Rente für sicher. Ich würde da jederzeit den Spruch von Norbert Blüm unterschreiben.
Ich wollte gerade sagen, du bist der Norbert Blüm der ARD.
Der Mann hat insofern einen Punkt, als dass das deutsche Rentensystem halt ein Umlagesystem ist. Die einen zahlen ein, die anderen kriegen was raus. Das heißt, natürlich kann es sein, dass verhältnismäßig gesehen das, was rauskommt, etwas weniger ist von der Kaufkraft in ferner Zukunft, als das heute der Fall ist. Aber es wird auf jeden Fall was rauskommen. Das wird auch der deutsche Staat garantieren. Bevor das Rentensystem pleite geht, geht eher der deutsche Staat pleite. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass da gar nichts mehr rauskommt. Was ich glaube, was aktuell ja der Fall ist, ist, dass der Staat sozusagen noch ein großes Sahnehäubchen auf die gesetzliche Rente obendrauf macht. Und langfristig werden wir uns dieses Sahnehäubchen nicht mehr leisten können. Wer also ein Sahnehäubchen möchte, muss das wahrscheinlich privat machen.
Vielen, vielen Dank, Jan-Peter.
Sehr gern.
Jan-Peter Bartels hat uns in dieser Folge das gesetzliche Rentensystem erklärt und warum darüber gerade so gestritten wird. Und wenn ihr auch mal nachschauen wollt, wie es eigentlich um eure Rente steht, auf www.rentenübersicht.de, Übersicht mit UE, von der Deutschen Rentenversicherung könnt ihr euch das da ausrechnen lassen. Und wie es mit dem Rentenpaket der Bundesregierung weitergeht, erfahrt ihr jederzeit auf tagesschau.de. Morgen, da geht es bei FKM um eine internationale Recherche zum Assad-Regime in Syrien. Mehr können wir euch heute noch nicht verraten, aber hört auf jeden Fall rein. Es wird spannend. Autor dieser Folge ist Kaspar von Au. Mitgearbeitet haben Niklas Münch und Lukas Waschbüsch. Produktion Regina Stärke, Fabian Zweck, Alexander Gerhardt. Redaktionsleitung Nicole Dienemann und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Elena Kuch und wir hören uns morgen wieder. Und jetzt noch ein Podcast-Tipp. Flexikon ist ein Laber-Podcast mit Bildungsauftrag und versorgt euch mit Klugscheißerwissen, mit dem ihr richtig schön flexen könnt. Die Hosts Steffi Banowski und Anne Radatz suchen für euch Antworten auf Fragen, die ihr euch unbedingt stellen solltet. Zum Beispiel, wie lege ich eigentlich mein Geld an, wenn ich mich nicht nur auf die gesetzliche Rentenversorgung verlassen möchte? Und was ist die richtige Anlage? Immobilien, Kryptowährung, Gold oder ETFs? Und was ist das alles überhaupt? Das klären die beiden mit Expertinnen in der Flexikon-Folge. ETF, WTF, wie lege ich Geld an? Den Link packen wir euch in die Shownotes.